Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Sonntagsandacht auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar. Mein Name ist Aurel Everling. Auch bei der heutigen Sonntagsandacht gibt es nicht nur 5 Minuten vor Gott, sondern ein paar Minuten mehr. Es ist ja Sonntag, Gott sei Dank. Über das Internet sind wir miteinander verbunden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Versammelt in einer ungleichzeitigen Gemeinschaft mit dem ewigen Gott. Amen. Ich lese und bete Psalm 43, den Psalm zu dieser Woche. Wer ein Gesangbuch zur Hand hat, kann ihn dort mitsprechen unter der Nummer 723. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wider das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich dränget? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ich bete weiter mit eigenen Worten. Gott, unser Vater, in Krisenzeiten fahren Menschen ihre Ellenbogen aus und bringen ihre Schäfchen ins Trockene. Du bist Anwalt des Rechts aller Menschen. Auf dich wollen wir vertrauen. Hilf uns dazu. Du bist unsere Stärke, der du mit deinem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wachet, eine biblische Besinnung. Schon am letzten Sonntag hörten wir eine Geschichte von Jesus, in der er Menschen aufrief, wachet. Es ist dies der Monatsspruch für März, einfach dieser Aufruf, wachet. Heute geht es um die Geschichte, aus der die Aufforderung genommen ist. Sie steht im 13. Kapitel des Markus-Evangeliums. Da kommt Jesus gerade das letzte Mal nach Jerusalem. Es ist eigentlich gar keine richtige Geschichte. Markus 13 ist vor allem eine Rede von Jesus. Er spricht da mit den beiden Brüderpaaren Simon Petrus und Andreas sowie Jakobus und Johannes über das Ende der Welt. Und diese Rede enthält auch so etwas wie ein Vermächtnis. In gewissem Sinne sind es seine letzten Worte, jedenfalls die letzten Worte in Freiheit, außerhalb von Jerusalem, bevor es ab Kapitel 14 auf sein irdisches Ende zuläuft. Ausgelöst wird diese Rede von seiner Ankündigung, Jerusalem werde einschließlich Tempel zerstört werden. Die Anhängerinnen und Anhänger von Jesus zur damaligen Zeit waren ja fast allesamt Juden. Für sie war das die Horrorvorstellung schlechthin. Und offenbar stand für sie damit die Frage nach dem Ende der Welt überhaupt im Raum. So wird sicherlich auch heute in vielen Winkeln der mehr oder weniger sozialen Netzwerke spekuliert, dass die Corona-Krise das Ende der Welt einläutet. Ein Blick in das Kapitel 13 zeigt, Jesus rationalisiert die Fragen und Ängste der Jüngerinnen und Jünger nicht weg nach dem Motto Krankheit, Krieg und Krisen, das gab's immer und wird's immer geben, sie haben nichts weiter zu bedeuten. Tatsächlich teilt er die Meinung des Judentums gerade seiner Zeit, diese Dinge seien Anzeichen, dass es mit dieser Welt nicht ewig weitergeht, sondern dass sie einmal komplett kaputt geht und dass das nicht lustig wird. Diese Erwartung hat auch die Kirche geprägt. Seine finale Botschaft zu dem Thema ist das lapidare Wachet. Kurz, es gilt offenbar aufzupassen. Aber in welchem Sinne? Worauf? Bevor ich Ihnen vorlese, wie Jesus das illustriert hat, will ich etwas von dem erzählen, was mir letzte Woche durch den Kopf gegangen ist. Ich habe mir versucht vorzustellen, was wohl in einem kleineren oder größeren Betrieb passiert, in dem in diesen Wochen der Chef und womöglich auch der Juniorchef oder sonstiger Stellvertreter erkranken. So stark, dass da auch mit Homeoffice etc. nichts mehr geht. Was macht die Belegschaft? Mal angenommen, sie darf dann überhaupt noch etwas machen, hat zumindest einen in ihren Reihen, den der Chef formell bevollmächtigt hat, Entscheidungen zu treffen. Was wird sie tun? Jeder, dem die Firma irgendwie wichtig ist, und sei es nur, weil er oder sie dort ihr Geld verdient, wird wahrscheinlich versuchen, das ihm oder ihr Mögliche zu tun, dass der Laden weiterläuft. Die im Einkauf tätig sind, werden ihre Erfahrungen dort einbringen. Die irgendwelche Kontakte zu den Kunden haben, werden diese nutzen. Andere werden einfach zuverlässig an ihrem Arbeitsplatz erscheinen und ihre Arbeit machen. So kann vielleicht eine Zeit überbrückt werden, in der die eigentlichen Entscheidungsträger nicht da sind. Und wenn es gut geht und der Chef wiederkommt, dann wird die Freude auf allen Seiten denkbar groß sein. Die Freude und Dankbarkeit des Chefs, dass seine Leute sich erfolgreich reingehängt haben, und die Freude der Belegschaft über den Erhalt der Arbeitsplätze. Und damit sind wir ganz dicht an dem Gleichnis, mit dem Jesus selber seinen Aufruf zu wachen illustriert. In Markus 13, 31 bis 37 sagt er: Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, den beiden Brüderpaaren, das sage ich allen, wachet. Das gab es also auch damals schon, Zeiten ohne Chef. Eben wenn der verreisen musste, was damals Wochen oder Monate dauern konnte und ohne Telefon und Skype etc. praktisch ohne Kontakt zur Belegschaft. Da musste dann genau das passieren, was wir uns eben ausgemalt haben. Jeder bekommt Vollmacht und seine Arbeitsaufgaben und dann muss jeder sein Bestes geben. Mit dem Bild macht Jesus die Herausforderung klar, für die Kirche zuerst, letztlich aber für alle Menschen. Der Chef dieser Welt ist abwesend, insofern als wir ihn nicht sehen können. Und der Juniorchef seit seiner Himmelfahrt ebenfalls. Da ist nun jeder und jede gefordert, dennoch bzw. gerade deswegen sein Bestes zu geben. Bring all deine Sachkompetenz ein, um dem Wohl der Menschen in der Nähe und Ferne zu dienen, gerade in Krisenzeiten wie dieser. Und nicht zu vergessen, bring all deine Sozialkompetenz ein. Untersuchungen zufolge ist diese auch für den beruflichen Erfolg von mindestens ebensolcher Bedeutung wie die Fachkompetenz. All das steckt in dem lapidaren Aufruf, wachet. Und das ist nach dem Evangelisten Markus das Vermächtnis von Jesus in seiner letzten Rede vor der Passion. Darauf sollen wir aufpassen, dass jeder sein Bestes gibt und aufeinander aufpassen. Aber eigentlich ist ja nicht das nackte Wachet das Vermächtnis von Jesus, sondern was Jesus mit seinem Gleichnis für das Ende der Welt ankündigt. Das Ende der Welt, das sind für Jesus keine wirtschaftlichen Kollapse und auch keine astronomischen Katastrophen à la Asteroid kollidiert mit der Erde. Irdische oder himmlische Katastrophen sind für ihn nur Vorzeichen des Endes der Welt. Das Ende der Welt, das ist die Rückkehr des Chefs zu seiner Welt und des Juniorchefs, seines Sohnes Jesus. Das Bild ist ja eigentlich mehr ein Ulk, aber im Kontext des Gleichnisses passt es mal. Wachet! Lebt auch und gerade in Krisenzeiten wie dieser so, dass der Chef der Welt Anlass hat zur Freude, wenn er kommt. Das heißt nicht, weil alles nur super und perfekt gewesen sein muss, aber weil jeder und jede sein Bestes gegeben hat zum Nutzen der Menschen und zur Freude des Chefs der Welt. Denn dann will er ja bleiben bei seiner Welt. etwas ganz Neues soll beginnen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, auferstanden am dritten Tage, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bete mit Worten unseres rheinischen Präses Manfred Rekowski. Herr unser Gott, wir klagen über den Schrecken und das Leid, das das neue Coronavirus auf der Erde verbreitet. Wir denken an die Menschen, die schwer erkrankt sind. Wir denken an die Menschen, die gestorben sind. Wir denken an die, die Angst haben vor dem, was kommt. Wir bringen unsere Klagen vor dich. So bitten wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen und Krankenhäusern tätig sind. Für die Männer und Frauen, die für die medizinische Verantwortung, Versorgung mitverantwortlich sind. Wir bitten dich für die Menschen in den Gesundheitsämtern, für die Forscherinnen und Forscher, die nach Medikamenten und Impfstoffen suchen. Wir bitten für alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen für die Schutzmaßnahmen. Wir bitten für alle, die unter den wirtschaftlichen Folgen der Quarantäne leiden. Weil du unser Gott bist, der uns ins Leben ruft, danken wir trotz aller Gefahr für deine Gnade und loben trotz aller Angst deinen herrlichen Namen. Du willst, dass wir leben. Wir hoffen, weil du uns liebst. Eile, guter Gott. Komm, um zu helfen, der du zugesagt hast, uns zu helfen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum Ende der Sonntagsandacht mit ein paar Tipps von mir. Erstens, vergessen wir die Ärmsten der Armen nicht. Gottesdienstkollekten fallen aus. Ich unterstütze den Spendenaufruf der Flüchtlingshilfe Mittelhessen und anderer Organisationen am Ort für das Projekt Odysseas auf der Insel Lesbos. Es arbeitet seit 2012 mit einheimischen Ehrenamtlichen dafür, dass vor allem Kinder Essen und sauberes Trinkwasser sowie einige unbeschwerte Stunden mit Spielangeboten erhalten. Aktuell sorgt sich das Projekt auch um Kontakte zu Anwälten, die sich um die Ausreise der Kinder zu ihren Familien oder in andere Hilfsprojekte in den EU-Ländern kümmern. Spenden können Sie auf das Konto der Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V. unter dem Stichwort Odysseas überweisen, die für die Weiterleitung direkt nach Lesbos garantiert und auf Wunsch steuerabzugsfähige Bescheinigungen erstellt. Die IBAN nenne ich ganz am Ende. Zweitens, in der Feiertagsandacht am Gründonnerstag erinnere ich nicht nur an die Einsetzung des Abendmahls, sondern auch an ein anderes Datum. Am 9. April sind es genau 75 Jahre her, dass der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer von den Nationalsozialisten als Mitverschwörer gegen Adolf Hitler hingerichtet wurde. Sie werden sehen, Bonhoeffer und Abendmahl, sie haben mehr miteinander zu tun, als sie denken. Und drittens, Lust auf mehr, Lust auf Luther. An den Wochentagen, an denen Sie keine 5-Minuten-Andachten auf unserer Homepage finden, lese ich in Abschnitten eine der 4 großen Schriften Luthers, die im Jahr 1520 den Weg für die Reformation ebneten. Sie entstand in diesen Frühlingswochen vor genau 500 Jahren. Von den guten Werken. Gute Werke brauchen wir. Passt doch. Auch 2020. Und nun bleiben Sie zu Hause im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und hier nun die IBAN der Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V. für das Projekt Odysseus auf Lesbos. DE 71 5139 0000 0071 0900 00. Gott sei Dank, es ist Sonntag. Vielleicht geben Sie gleich online etwas von der Sonntagsfreude weiter mit Ihrer Spende.